Wir starten in eine neue Predigtreihe und ich bete am Anfang noch ganz kurz und dann wünsche ich uns wirklich, dass wir eintauchen können in diese Predigtreihe, weil ich glaube, dass die ganz wichtig ist und dass Gott uns wirklich dazu was sagen möchte, zu diesem Thema. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich jetzt hier stehen darf, Herr. Danke, dass du hier vorn redest, Herr, durch mich, Herr. Ich danke dir dafür, dass ich vertrauen darf, Herr, dass du mit hier bist. Und ich wünsche mir eigentlich von dir, Gott, dass alle Worte, die aus meinem Mund jetzt fallen, dass es deine Worte sind, Herr. Und dass du alles, was von mir ist, dass du es wegnimmst, Herr. Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen im Raum, Herr, dass du Herzen aufschließt und dass wir erleben dürfen, Herr, dass wir von dir berührt werden und dass so eine Berührung uns einfach zwangsmäßig verändert, Herr, weil du einfach groß bist, weil du gut bist. Und ich freue mich drüber, Herr, es sind so viele verschiedene Menschen hier und du kennst jeden Einzelnen davon, Herr. Und du hast jeden wunderbar gemacht, Herr, und du hast für jeden heute Abend was vorbereitet, Herr. Und wenn es jetzt die Predigt ist, Herr, dann mach uns wirklich hörend, Herr, für dein Wort. Amen. Unsere Predigtreihe, die jetzt startet, heißt Realität, die unsichtbare Welt. Das ist eigentlich erstmal so ein Thema, wo ich am Anfang, wo man vielleicht so denkt, Mensch, was ist das jetzt? Muss das unbedingt sein? Muss es jetzt irgendwie um geistliche Themen gehen? Oder gibt es nicht irgendwas anderes, was man predigen könnte? Irgendwas Festeres? Irgendwas, keine Ahnung, Nächstenliebe? Oder einfach was auf der Hand liegt? Und eigentlich sollte ich heute Abend über Leidenschaft und Leidenschaftskiller sprechen. Und ich hatte mich eigentlich auf das Thema auch gefreut und habe aber gemerkt die ganze Woche, dass das nicht richtig losging in mir, dass ich quasi nicht wusste, was ich predigen sollte und dass ich so eine Unruhe in mir hatte. Und heute Nacht wusste ich warum. Ich habe heute früh einen Traum gehabt und da hat Gott nochmal zu mir geredet und das macht er eigentlich relativ selten mit Träumen, muss ich zugeben. Und ich wusste, wo ich aufgewacht bin, habe das Sarah dann quasi geweckt neben mir und habe ihr gesagt, ich muss heute Abend, kann ich nicht über Leidenschaftskiller reden, sondern ich will im Thema bleiben, aber ich möchte gerne über die unsichtbare Welt sprechen im Allgemeinen. Weil ich glaube, dass wir erstmal eine Vorbereitung brauchen, bevor wir weiter eintauchen und dann gucken, was diese unsichtbare Welt mit uns tut. Also wenn ich mein Leben so anschaue und ich weiß nicht, wie es euch so geht, dann habe ich manchmal Schwierigkeiten, die sichtbare Welt zu verstehen. Also wenn ihr so die, keine Ahnung, Fernseher anmacht, Zeitung aufschlagt, mit Menschen sprecht, bei sozialen Medien unterwegs seid, dann muss ich zugeben, fällt es mir manchmal schwer zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und mir fällt es schwer, irgendwie zu verstehen oder zu kapieren, wem ich vertrauen kann und wem ich nicht vertrauen kann. Der eine sagt das, der andere sagt das und irgendwie klingt beides plausibel und man trifft sich irgendwo in der Mitte aufeinander und ich bin gezwungen, mir irgendwie ein Bild zu machen, was quasi richtig und was falsch ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwelchen Schlagzeilen glauben kann. Es ist ganz schnell irgendwie, dass wir dort auch so Lügen auf den Leim gehen, weil das einfach Kasse macht zum Schluss. Und weil wir einfach irgendwie da manchmal so Opfer geworden sind von diesem ganz schnellen Medientourismus, der da so an uns vorbeirauscht. Und ich verstehe auch nicht, warum die Welt so ungleich ist, warum es uns blendend geht und in andere Regionen dieser Welt noch nicht mal wissen, was sie morgen essen sollen. Warum ist dieses Ungleichgewicht da, wenn es doch diesen einen Gott gibt? Und all diese Fragen, die ich jetzt so stelle, und wahrscheinlich kannst du noch 10 oder 100 dazu dichten, kann ich dir eine Antwort drauf geben, wir wissen es nicht. Vielleicht wäre es gut als Gemeinde, auf dem Berg quasi, mit so vielen Leuten im Raum, die Experten dieser Welt einzuladen und zu überlegen, wer kann uns erklären, was richtig und was falsch ist. Lass uns Politiker einladen, lass uns Forscher einladen, lass uns Menschen aus anderen Kontinenten einladen und uns schulen lassen, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und ich glaube trotzdem, würden die Antworten, die dort kommen oder die Ideen, die diese Menschen äußern, nur dazu führen, dass wir ein Leben lang weiterhin drüber nachdenken, was nun richtig und was falsch ist. Und es würde nicht dazu kommen, dass wir verstehen, warum es so ist. Und deshalb schieben wir jetzt so eine Predigtreihe mal so als neues Bild vor unsere Augen. Etwas Neues, mit dem wir uns beschäftigen könnten, wäre eine geistliche Welt. Wenn wir die hiesige sowieso nicht verstehen, dann können wir ja einfach die Sache erstmal lassen und gucken uns die Welt an, die wir als geistliche Welt bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ich kenne das aus der Schule. Mathe war nie mein Fach und dann wurde immer gesagt, wenn du irgendwie die Aufgaben durchguckst und dann stellst du fest bei irgendeiner Aufgabe, du hast keinen Lösungsweg und es geht auch nicht irgendwie los oder du bist mittendrin und merkst, es geht nicht weiter. Lass die Aufgabe liegen, nimm die nächste Aufgabe, bevor du zum Schluss gar keine Lösung gebracht hast. Und ich glaube, und ich will uns ermutigen, dass wir das heute mal mit unserem großen Fragenkatalog in unserem Kopf tun, was diese Welt betrifft und sagen, wir lassen es liegen, wir kapieren es gerade nicht. Neue Aufgabe, neuer Versuch. Vielleicht kommt dort ein gutes Ergebnis dabei raus. Meine scharfe These am Anfang. Wir glauben daran, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und er hat es. Amen. Und wir werden sie nie verstehen, ohne sie mit seinem Blick und mit dem, ja, was er dazu zu sagen hat, verstehen. Du wirst diese Welt nicht verstehen, wenn du dich nicht mit dem beschäftigst, der diese Welt gemacht hat. Am einfachsten ist es, wenn du irgendwie verstehen willst, warum dein Auto kaputt ist, wäre zu dem Menschen zu gehen, der dieses Auto gebaut hat, weil der das sagen kann, wusste ich schon, da ist so ein Fehler, das hat sich angedeutet. Wenn du irgendwas lernen willst, es ist immer gut, zu den Leuten zu gehen, die ganzen Dinge erfunden haben, die in ihrem Kopf die Sachen durchdacht haben. Nur leider kommen wir nicht immer zu Schöpfern, aber hier haben wir die Chance, zu einem Schöpfer zu kommen, der alles in seinen Händen gehalten hat und alles uns hingelegt hat. Was denkst du, gibt es diese Welt, gibt es diese geistige Welt oder gibt es nur das, wo ich drauf stehen kann? Oder nehmen wir mal an, diese geistige Welt gibt's. Ist diese Welt für dich relevant? Hat die irgendeinen Einfluss auf dein Leben? Oder ist das sowas, was du irgendwann mal weggelegt hast oder nicht verstanden hast, wenn du deine Bibel gelesen hast oder bei irgendeiner Predigt gedacht hast, nein, geistige Welt, das will ich nicht. Mir reicht irgendwie das, was ich habe. Ich will uns mit einer Bibelstelle, die an vielen Stellen ganz anders verwendet wird, will ich uns mal diese Tragweite vor Augen bringen, warum es wichtig, in meinen Augen wichtig ist, sich mit dieser Welt zu beschäftigen. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ist jetzt nicht unbedingt der mutmachendste Text in der Bibel. Und ich habe mal ein ganz großes Ausrufezeichen neben meinem Text gemacht, aber er hat so viel Aussage. Über diese Welt herrschen Mächte und Gewalten der Finsternis. Ein Heer von Geistern, die hinter allem Bösen stehen. Im ersten Moment schaudert es mich, wenn ich das lese und ich denke, Mensch, ich sehe die jetzt nicht direkt vor mir und irgendwie muss es die aber geben. Ich will daran glauben, dass die Texte, die in dieser Bibel stehen, richtig sind und wahr sind. Und wenn ich diesen Texten glauben will, dann muss ich glauben, dass diese Welt von Mächten regiert wird, die aus der Finsternis kommen. Und jetzt stehe ich hier mit meinem Gedanke, geistliche Welt ist für mich nicht relevant. Die geistliche Welt wird automatisch relevant, wenn ich diesem Text Glauben schenke, weil diese geistliche Welt auf mich prallt, in meinem Alltag hineinkommt, jetzt in diesem Raum ist. Die Bibel ist voll von, wenn ihr wirklich mal danach sucht, ist voll von Hinweisen, ja, welche unseren Blick von dieser sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt lenken wollen. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht aus 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das Tolle an der Stelle ist, alles, was jetzt noch unsichtbare Welt ist, wird irgendwann mal zu sichtbarer Welt. Aber es bringt uns dazu, uns zu ermahnen, dass es diese unsichtbare Welt gibt. Und hier steht dieser Satz drin, deswegen richten wir unseren Blick. Wir strecken uns danach aus, wir wollen es sehen. Das sind alles keine Experten gewesen, die irgendwie Experten für unsichtbare Weltsichtungen, sondern es waren Menschen wie wir und die gesagt haben, ich will das kennenlernen, ich will das erleben, ich will diesem Wort, was uns Gott geschenkt hat, Glauben schenken. Wenn wir so in unserer hiesigen Welt leben, auf unserem Blick, dann werdet ihr feststellen, dass wenn du mal in Not gerätst oder wenn du mal krank wirst, wenn du vielleicht einfach nur älter wirst und merkst, und diese Sinnfragen in dein Leben kommen, warum mache ich das eigentlich alles? Was hat das für einen Sinn? Warum habe ich das ganze Leben lang gearbeitet und irgendwie verpasst, wie meine Kinder groß geworden sind? Warum ist das und das in meinem Leben passiert? Und du blickst mit deinem menschlichen Auge darauf, wirst du irgendwann feststellen, dass dich das ganz schön ins Wanken bringt. Es wird dich nicht irgendwie, du findest nicht einen Haken dahinter und sagst, na, ist halt wie es ist und jetzt geht's halt weiter, sondern du wirst anfangen, in deinem Leben zu grübeln und du wirst anfangen, darüber nachzudenken, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du in ein Labyrinth gesteckt bist. Und wir stellen uns mal einfach vor, du bist in einem Labyrinth und einer schaltet das Licht aus und die Aufgabe ist es quasi, vom Anfang bis zum Ende zu kommen. Und dann fängst du an, dich quasi durch dieses Labyrinth zu tasten und guckst, wie kann ich irgendwie weiterkommen und vermutest, dass da vielleicht irgendwo mal ein Ende kommen könnte. Wie einfach wäre es doch, wenn dort einer mal das Licht anschaltet, du siehst, wo das Ende ist, du kannst quasi sogar schnellen Schrittes dorthin laufen und wirst erleben, tatsächlich, es funktioniert. Oder anderes Bild für Labyrinth, wenn ihr in solchen Heckenlabyrinthen schon mal wart und dann gibt es in der Mitte so einen Turm und da kletterst du hoch und wenn du auf diesem Turm stehst, guckst du dir quasi an, wo der Weg ist, der zum Ausgang führt. Dann ist die Sache ganz einfach. Dann musst du dir bloß noch merken, dreimal links, viermal rechts, rechts, links, ich habe spiegelverkehrt arbeiten, und dann bist du am Ziel. Wenn es diesen Turm aber nicht gibt, bist du darauf verdammt auszuprobieren, wo die Wege hinführen und ein Stück weit zu sagen, vielleicht habe ich Glück und es ist der erste Weg, vielleicht habe ich auch Pech und ich bin immer falsch abgebogen und ich brauche quasi ewig aus diesem Labyrinth wieder rauszukommen. Kolosser 3, die Verse 1 bis 2. Da ihr nun alle zusammen mit Christus auferweckt worden seid, wollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Die Bibel ermahnt uns wieder in diesen Situationen der Dunkelheit. Und ich muss euch leider sagen, dass es die gibt. Und die werden euch immer mal wieder begegnen. Vielleicht ist es nicht irgendwie die Dunkelheit, die euch gleich zum Tode bringt, aber die Dunkelheit, wo ihr dort steht und sagt, keine Ahnung, wie es jetzt gerade weitergehen soll. Ich habe keine Lösung. Dort richtet uns die Bibel, unseren Blick gen Himmel zu richten und Gott zu fragen, wo soll es langgehen? Zeig mir deinen Blick auf diese Dinge. Hilf mir, dass ich den Lichtschalter finde oder dass ich das Plateau finde, wo ich sehen kann, wo der Ausweg dieses Labyrinths ist. Ich finde dieses Bild des Labyrinths eigentlich fantastisch und gleichzeitig tue ich mich selber schwer, das zu akzeptieren. Mir geht's nicht gut. Auf Arbeit läuft's nicht. Es sind Sorge in meinem Leben, wie es irgendwie weitergehen könnte. Und was mache ich? Ich versuche, meine Antworten irgendwo im Internet zu finden. Ich versuche, mit weisen Menschen zu sprechen. Ich heule irgendwie mein Herz bei meiner Frau aus. Anstatt diesen allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat, mit meinem Anliegen zu belagern. Ich ärgere mich danach selber immer darüber, dass ich in dem Moment nicht diese Weisheit besitze oder diesen Blick habe und sage, warum frage ich nicht gleich den Gott? Der ist schlauer wie meine Frau, schlauer wie Google, schlauer wie jeden Menschen, den ich fragen kann. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir in unserer menschlichen Suppe feststecken. Und dass mich diese Mächte auf dieser Welt immer wieder dazu bringen wollen, dass ich die Lösungen nicht beim Gott abhole, sondern dass ich die Lösungen auf Erden suche. Das ist das Beste, was passieren kann. Weil du wirst sie nicht finden und du wirst rumherirren, du wirst Jahre deines Lebens verschenken, du wirst Kraft investieren, du wirst Menschen verletzen. Das Perfekte, was der Teufel eigentlich mit deinem Leben tun kann. Das Schlimmste, was du tun könntest, ist wirklich Gott zu fragen und seine Pläne im Himmel abzuholen, die er für dein Leben hat und für deine Situation. Und dann kommen diese Gedanken, wer ist dieser Gott, so weit weg, nicht greifbar, der kennt sich doch mit meinem Leben nicht aus. Der hat mit Kirche genug zu tun, die Baustelle ist groß genug, der kann doch nicht noch sich um meine Firma kümmern oder um meine Schule oder meine Prüfung, dieses kleine bisschen, was ich dort quasi an Sorge habe. Und dabei sagt die Bibel ganz klar, ich bin das Licht, ich bin der Weg. Das ist wie wenn du quasi bei Google Maps unterwegs bist und wissen willst, wie du an dein Ziel kommst und du machst diese Fingerbewegung, wenn du ein Tablet hast oder am Handy und auf einmal wird die Welt quasi groß und du siehst, wo du bist, so ein kleiner Punkt und du siehst, wo dein Ziel ist und du siehst die Straßen und weißt, okay, dreimal rechts, viermal links und ich bin am Ziel. Gott will dieses für uns sein. Und wenn du mit diesem Gott so unterwegs bist und wenn du mit diesem Gott wirklich die Kämpfe deines Lebens kämpfst, die Labyrinthe deines Lebens quasi bis zum Ende läufst, dann ist es manchmal sogar sinnvoll, solche Wege zu laufen, die sich von außen anfühlen oder anschauen wie, das kann jetzt nicht gut sein. Dann lohnt es sich, manche Schlucht zu betreten, weil du weißt, auf der anderen Seite dieser Schlucht geht der Weg weiter. Und dort sind gute Dinge, die Gott für mich vorbereitet hat. In der Bibel steht nirgendwo, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass dann alles autobahnmäßig unterwegs mit 200 durchs Leben und Erfolg, Geld, Reichtum, hunderte Kinder, alles super, keiner krank. Nein, wir werden weiterhin herausgefordert sein. Und ich glaube, dass diese Herausforderung uns auch dazu führt, eben nicht den zu machen und zu sagen, wie toll bin ich, sondern diese Herausforderungen führen uns dazu, dass wir an diesem Gott haften und mit diesem Gott gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Die unsichtbare Welt ist kein Zusatzprogramm für Christen, die fortgeschritten sind und das andere quasi verstanden haben. Sondern eigentlich wäre es gut, wir würden mit dieser unsichtbaren Welt in unseren Glauben starten. Gar nicht erst versuchen, alles zu verstehen und ja so zu tun, als hätten wir es. Jesus vergleicht, wo er ein Kind dorthin stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Himmelreich nicht erben. Ich weiß nicht, ob ein Kind versucht, alles mit diesem Verstand zu verstehen, der diese Welt hat und die Logik und das dahinter, sondern das Kind will sich eigentlich geborgen fühlen, fallen lassen und besorgt fühlen. Und das können wir. Wir können uns in Gottes Arme fallen lassen. Und er wird uns auffangen. In meinem Traum heute Morgen, oder wann auch immer da war, hat Gott mir missverständlich deutlich gemacht, dass wir drohen, blind zu werden und ja zu erblinden in diesem Blick auf die unsichtbare Welt. Ich will eigentlich heute nicht nur einfach eine Predigt halten, wo nächste Woche das Sarah anknüpft und sagt, so jetzt haben wir die Grundlagen gelernt, sondern ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir heute gemeinsam uns mit diesem Thema beschäftigen und eigentlich wünsche ich mir tief in meinem Herzen, dass wir auf die Knie gehen und sagen, ich will umkehren von dem Suchen menschlicher Wege und ich will neu einschlagen in dieses Gott schenkt mir deine Pläne vom Himmel. Ich glaube, dass es da Buße braucht. Buße klingt ja immer so wie, das muss ich machen, wenn ich was falsch gemacht habe. Buße bedeutet umkehren von meinen Wegen und seine Wege gehen. Genau das passt an dieser Stelle. Umkehren von den Lösungen dieser Welt hin zu den Lösungen, die Gott für uns hat. Ich freue mich eigentlich, jede Woche hier zu sein. Ich freue mich, jede Woche mit Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, hier vorn zu stehen und zu predigen. Ich freue mich, Lobpreis zu machen. Ich freue mich, einfach hier zu sitzen. Ich freue mich, danach mit Menschen an Tische zu setzen und zu essen und einfach übers Leben zu sprechen. Und trotz alledem hat Gott mir die Frage gestellt, vor 2-3 Wochen, warum gehst du eigentlich hierher? Warum bist du hier in diesem Gottesdienst? Warum besuchst du diese Gemeinde? Und jetzt stelle ich dir die Frage, warum bist du hier? Warum kommst du in diese Gemeinde? Warum besuchst du den Gottesdienst? Warum sitzt du heute hier? Vielleicht sind es Antworten, ich zähle mal ein paar negative auf, Pflichtbewusstsein, du hast irgendeine Aufgabe heute zu erfüllen. Du machst es halt immer so, weil Samstag ist halt Gottesdienst seit 20 Jahren, da geht man halt hin. Oder du suchst Freundschaften, du suchst einfach Kontakte, du suchst irgendein kulturelles Programm, was dich ein Stück weit dort abholt, wo du in deinem tristen Alltagsleben vielleicht was Neues brauchst. Das könnten Antworten sein. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, was eine Antwort sein könnte, habe ich festgestellt, dass ich in diesen ersten zwei Antworten verhaftet bin. Ich bin ganz oft hier, weil ich pflichtbewusst bin und weil ich eine Aufgabe erfülle. Und ich bin nicht hier aus irgendeinem anderen Grund. Ich bin nicht hier, weil ich Gott treffen will, in erster Linie. Das Coole ist, dass ich Gott hier treffen kann, weil er einfach hier ist. Aber warum komme ich hierher? Jeder, der heute hier ist, weil er mit dem Grund eine Aufgabe zu machen, mit dem Grund, keine Ahnung, mal zu Hause rauszukommen, mit dem Grund, mit Menschen in Begegnung zu treten, muss ich sagen, das ist nicht der Grund, warum wir hierher kommen. Der Grund sollte sein, dass wir Gott treffen möchten. Weil er hier ist. Die Frage hat mich ganz persönlich extrem erwischt vor 2 oder 3 Wochen, wo ich unterwegs war und Gott gesagt hat, warum ist es bei dir so? Und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht, warum es so ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich es ändern soll. Ich habe trotzdem jede Woche eine Aufgabe und ich mache das trotzdem gerne mit dem Predigen. Was willst du von mir? Willst du, dass ich nochmal eine Pause mache und einfach drüber nachdenke, warum ich Gemeinde besuche? Was ist das Ziel, warum du mit mir darüber sprechen möchtest? Und ich habe festgestellt, dass das dazu führt, dass ich in meinem Geist anfange zu nörgeln. Dass in mir so eine negative Stimmung aufkommt, dass ich manchmal dann aus diesem Raum rauskomme, in den Raum gucke und sage, Mensch, heute sind es irgendwie nur halb so viele, wie es normalerweise sind. Und es kommt eine Unzufriedenheit in mein Herz und ich denke, lohnt sich das heute überhaupt? Sollte man nicht lieber gleich essen und oder von mir aus sagen, komm, geht nach Hause, es ist zu wenig heute. Und ich weiß nicht, was deine Nörgeleien sind, die du mit dir herbringst. Und ich glaube, es sind Nörgeleien hier, sonst würde Gott mir das nicht so zeigen. Vielleicht ist dir die Predigt zu lang, vielleicht sind dir manche Leute zu doof, vielleicht wirst du vom Thema nicht ganz so mitgerissen. Vielleicht kannst du auch mit diesem ganzen prophetischen Bildzeug nichts anfangen, was hier von vorne manchmal erzählt wird und du siehst eher den Menschen, der das erzählt und sagst, na gut, muss halt wieder mal auf die Bühne. Warum so lange und so viel Lobpreis, warum die Lieder immer so wiederholen, warum muss man immer so darauf rumreiten? Ist nicht so mein Stil, sind nicht meine Lieder, sind nicht meine Texte? Die knallharte Antwort auf diese Frage ist, wenn du mit diesem Nörgeln hierher kommst, und ich will dich niemanden irgendwie persönlich angreifen, verletzen oder jetzt hier zur Schau stellen, die knallharte Antwort ist, dass du mit dem Blick dieser irdischen Welt in diesen Raum kommst und dass du nicht in diesen Raum kommst, weil du sagst, ich will Gott hier treffen. Weil ich kann dir eins sagen, Gott wohnt in all diesen Dingen, die wir hier tun. Es gibt einen Text in der Bibel in Matthäus 18, Vers 20. Das ist der einfachste Satz, den kann man sofort auswendig lernen. Ich kann auch, als wenn ich heute lese, schon ab, weil ich nervös bin. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wer hat den schon mal gehört? Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Hat man früher mal gedacht, ist ein Aufruf zur Gebetsgemeinschaft, weil quasi, wenn zwei oder drei sich treffen, dann ist Gott da. Wenn ich alleine in meinem Kämmerchen bin, sagt der Text nichts drüber aus. Ich glaube, dass Gott hier nicht sagt, es müssen zwei sein oder drei oder hundert, sondern der zweite Textteil, der ist mir so ins Auge gesprungen, wo ich über diese Predigt nachgedacht habe. Wo sie in meinem Namen versammelt sind. Wir sind noch lange nicht in Gottes Namen versammelt, wenn wir unten durch diese Tür gehen und an den Herzstückbannern vorbeigehen und sagen, das ist quasi Jesu Name. Ich glaube, dass Gott sagt, in meinem Namen versammelt sein bedeutet, der Grund, warum ich hier bin, ist allein Jesus Christus. Wenn ich in ein Fußballstadion gehe und sage, ich bin Fan von einer Mannschaft, dann komme ich nicht hin wegen des Fußballs allgemein oder um den anderen verlieren zu sehen, sondern ich komme wegen der Mannschaft hin. Und wenn ich zu Gott komme, dann komme ich nicht hier hin, um Gemeinschaft zu haben, um Essen zu haben, um Lobpreis miteinander zu machen, sondern ich komme wegen ihm hin, wegen ihm allein, in seinem Namen. Nicht wegen dem Dienst, nicht wegen einer Aufgabe, nicht wegen einem besonders aufrichtigen Herzen, was heute jedem irgendwie was Gutes tun möchte, sondern allein wegen ihm. Und wenn die Antwort in deinem Herzen ist, ich bin wegen all den anderen Dingen da, dann kannst du dich kurz schlecht fühlen, das ist super, aber dann will ich halt genau dich ermutigen dazu zu sagen, Gott, es soll eigentlich anders sein. Ich möchte es eigentlich anders. Ich möchte eigentlich diesen Raum betreten und sagen, mir ist es wurscht, ob hier vorne fünf Leute stehen oder drei, ob der mitpredigt oder XY, ob das heute Essen gibt oder nicht, ob da drei Tänzer in der Ecke stehen, ob keine Ahnung was. Mir ist es eigentlich egal. Ich will dich treffen. Und jetzt an der Stelle habe ich mir eigentlich bloß noch drei Bibelverse aufgeschrieben, wo ich uns mal mit hineinnehmen möchte in Dinge, die durch unser Nörgeln und durch unseren Blick, glaube ich, so sukzessive in unseren Herzen kaputt gemacht werden. Ein Punkt, und es ist eine Säule dieser Gemeinde, deswegen möchte ich den auch hochhalten, ist der Punkt Lobpreis. Ich weiß, dass manchmal durch unser Herzen geht, warum mache ich das eigentlich? Und es, das ist nicht mein Lied. Und wenn der vorne steht und singt, das packt mich nicht so. Es braucht mindestens ein Schlagzeuger da sein, dass es mich mitnimmt. Ich lese mal Epheser 5, 19, Vers 20. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine Bibelstelle, die uns dazu ermutigt, Gott Lobpreis zu bringen. Und jetzt will ich dir eins sagen, wenn du sagst, okay, ist mir zu lang, irgendwie die ganze Zeit zu singen, warum fängst du nicht an, dich hinzusetzen und zu sagen, dann sage ich dir mein Gebet. Oder ich blätter Psalme durch und lese einfach Psalme durch und will diesen Gott feiern. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist nicht immer nur das, was von hier vorn passiert, sondern es ist das, was du auf deinem Platz machst. Und wenn du sagst, das ist nichts für mich, das will ich nicht, dauert mir zu lang, dann sagst du eigentlich damit, ich langweile mich so ein bisschen in Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart ist alles andere wie langweilig. Wenn du hierher kommst und sagst, ich komme hierher, weil Gott hier ist, was gibt's denn Besseres, als diesen Gott zu treffen? Von diesem Gott in meinem Leben berührt zu werden, einfach ihm zu sagen, was in meinem Leben gut ist. Wir sind so gut drin geworden, Gott zu sagen, was im Leben schlecht ist. Oder unseren Mitmenschen zu sagen, dass sie dafür beten. Wie wäre es dann einfach mal wirklich umzudenken und zu sagen, Gott, ich komme jetzt hierher und okay, Musik ist vielleicht nicht meins, ich bin nicht der beste Sänger. Ich nutze diese Zeit und rede mit dir darüber, was in meinem Herzen los ist. Ich lass mal von dir mal zeigen, wo du mich diese Woche gesegnet hast. Ich bin dankbar dafür, dass du mich so gut auf Arbeit versorgst. Das ist Lobpreis. Und dieser Lobpreis führt dazu, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Hier steht nicht dort, dass wir uns gegenseitig Lieder zusingen und das ermutigt uns, sondern der Lobpreis an sich ermutigt uns untereinander. Wollen wir in Gemeinde ermutigt werden, wenn wir in Gottesdienste kommen? Ich bin der Meinung, ja. Gemeinde sollte dazu da sein, dass Leute, die hierher kommen, verändert den Raum verlassen und nicht negativ verändert, sondern ermutigt. Und wir werden uns noch in diesem ganzen geistige Weltthema quasi noch über Entmutigung unterhalten. Wir brauchen Ermutigung und Gott hat einen Schlüssel in diesen Lobpreis hineingelegt, dass dort Ermutigung drinsteckt. Der zweite Punkt, auch eine ganz wichtige Säule, im 1. Thessalonicher 5. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar und das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagungen verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von den Bösen in jeglicher Gestalt. Wir dürfen uns freuen darüber, wenn Gott zu uns spricht. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott zu Bildern, mit Liedern, mit dem verrücktesten Zeug quasi zu uns kommt und sagt, hier ist mein Herz, ich will dir was zeigen. Du kannst Gott eigentlich dankbar sein, wenn du nachts aufwachst und einen Traum hattest und merkst, hier redet Gott zu mir, auch wenn du im gleichen Moment weißt, mir fehlt ein Stück Schlaf für morgen. Betet ohne Unterlass. Ich weiß, das klingt wie eine Drohung im ersten Moment. Wenn ich das früher mal gelesen habe, habe ich gedacht, ohne Unterlass. Nie aufhören, immer beten. Hier geht es um den Lebensstil. Ein Lebensstil, der eben nicht das beinhaltet. Wenn du das ganze Leben lang mit gefalteten Händen rumläufst, wird es schwierig, gebe ich zu. Sondern der Lebensstil ist, Gott in deinem Leben dauerhaft da zu haben. Ich weiß, mir gelingt es selber an den wenigsten Stellen meines Lebens, aber wollen wir die Stellen rausstreichen? Wollen wir die Stellen aus unserer Bibel rausnehmen und sagen, ist was für Fortgeschrittene, werde ich nie werden? Oder wollen wir sagen, Gott, kannst du mich dahin verwandeln? Ist es möglich, dass ich ohne Unterlass bete, das Gebet quasi meinen Geist füllt, dass nicht der erste Weg zum Seelsorger der Gemeinde ist, sondern der erste Weg zu dir. Und wenn du sagst, geh zum Seelsorger der Gemeinde, dann laufe ich los. Ich glaube, dass Gott das kann. Er würde es nicht hereinschreiben, wenn wir es nicht lernen könnten. Und natürlich brauchen wir den Blick in sein Reich. Wenn wir in dieser Welt bleiben mit unserem Blick, dann helfen uns nur Experten oder Meinungen anderer. Aber in der Welt Gottes kommt nochmal eine Größe dazu, nämlich er selbst. Und noch ein Punkt. Galater 5, 13 bis 14. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist mit einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Macht uns im ersten Moment vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Wenn man sich so Gedanken darüber macht, wie selbstsüchtig man manchmal so durchs Leben geht, wie wichtig mir meine eigene persönliche Zeit ist und wie unwichtig mir eigentlich die Überlastung des anderen ist. Ich muss ehrlich sagen, und das ist, wenn du heute das erste Mal hier bist, betrifft dich das vielleicht nicht, aber mich verletzt das manchmal, dass wir nicht mehr den anderen sehen. dass unsere Hände und Köpfe unten bleiben, wenn es darum geht, kleine Aufgaben zu übernehmen. Du brauchst halt nicht mit schlechtem Gewissen irgendwas tun, sondern ich will dir einfach die Frage stellen, warum kommt es in unserem Leben nicht hervor? Warum dienen wir einander nicht mit Freude? Warum nehmen wir nicht manches Opfer an Zeit in Gebrauch, um jemand anderen zu entlasten? Ich habe nur eine Antwort dafür. Wir stecken in dieser Welt fest. Weil wenn Gott unser Gradmesser ist, dann werden wir unseren Nächsten lieben. Und ich glaube, dass auch wenn diese Sätze uns manchmal wehtun, wir können sie nicht aus unserer Bibel entfernen und wir sollen sie auch nicht entfernen, sondern sie sollen rein in diese Räume. Sie sollen rein in unser Herz. Sie sollen uns auch ein schlechtes Gewissen machen und sie sollen uns aber nicht dazu ermutigen zu sagen, jetzt versuche ich's. Jetzt gebe ich mal die beste Mühe, jetzt kämpfe ich mal richtig. Das wirst du eine Woche schaffen und dann können wir uns wieder über das Thema unterhalten. Sondern ich wünsche mir, dass du dein Herz vor dieses Kreuz schüttest und sagst, Gott, ich kann es tatsächlich alleine nicht. Ich merke, dass in mir Wurzeln sind von, kümmere dich erstmal um mich selbst und dann um den Nächsten. Ich merke, dass in meinem Herzen Wurzeln sind mit, ich sitze auf meinem Ganzen, was ich habe und will nichts davon abgeben. Ich merke, dass in meinem Herzen ist, hilft Gebet wirklich? Ich merke, dass in meinem Herzen ist, es nervt mich alles mit dieser Prophetie, Lobpreis, Heiliger Geistgeschichte. Ich kann damit nichts anfangen. Ich merke das, Gott, und ich will es nicht aus eigener Kraft erkämpfen, sondern ich will es an dein Kreuz bringen und ich will, dass du mich richtig machst. Dass du mich von Grund auf veränderst. Du hast ein Leben lang dafür Zeit. Aber ich will heute einen Punkt setzen, wo ich sage, ich kehre um von meinem Weg, weil ich feststelle, es ist nicht richtig. Du hast was anderes für mich vorbereitet. Ich will den Blick in die geistliche Welt haben. Das hat mich heute früh getroffen, wo ich aufgewacht bin und es belastet mich eigentlich schon die letzten Wochen und ich wusste nicht, wie soll ich darüber reden und ist es überhaupt dran, darüber zu reden, weil ich nicht will, dass ihr heute mit gesenktem Haupt nach Hause geht. Der Grund ist, wir wollen uns ermutigen. Wir sollen ermutigt diesen Raum verlassen. Ich will euch heute nicht entmutigen. Ich will euch ermutigen, dass es gut werden kann. Und wenn ich schon Leidenschaftskiller heute noch in den Mund nehmen muss, weil es irgendwie mein Thema am Anfang war, ich gebe zu, meine absolute Leidenschaft ist es, Gemeinde zu bauen. Meine Leidenschaft ist es, dass Leute hierher kommen, dass die Jesus finden, dass wir an den Teich gehen, dass dort Leute getauft werden, dass wir einfach erleben, dass Gott mächtig wirkt. Und es killt mich gerade innerlich tatsächlich, dass das ins Stocken gerät und dass dort irgendwie, dass wir uns um andere Dinge drehen. Und ich habe festgestellt, es dreht sich vor allem auch bei mir um mich selbst. Und wir werden uns über Leidenschaftskiller unterhalten, aber der größte Killer, der wohnt in dir selbst. Das ist nicht dein Nächster, der irgendwas falsch macht, sondern der größte Killer ist dein Gottvertrauen und dein, ich lasse mich in Gottes Hände fallen, dein Leben mit Gott, dein Blick in die unsichtbare Welt hinein, dein Vertrauen auf seine Kraft, dein, ich komme hier eigentlich nur her, weil du hier bist, Gott. Und wenn ich noch ein paar Leute treffe, die am gleichen Trichter sind, fantastisch, aber der Grund ist du. Ich höre gerne jetzt auf mit Predigen. Wir könnten noch lange Zeit drüber reden. Und keine Ahnung, ich mache jetzt keinen großen Aufruf, irgendwie hervorzukommen und dann wollen wir alle hier knien, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass ihr, wenn ihr das symbolisch braucht, wirklich vor dieses Kreuz zu kommen, dass ihr das einfach tut. Ich möchte nicht, dass wir so weitermachen. Ich möchte nicht, dass ich so weitermache. Ich möchte, dass wir umkehren und sagen, Jesus, du allein. Und nicht nur singen und nicht nur lesen und nicht nur die Predigt darüber hören oder selber predigen, sondern es wirklich leben und es erleben. Ich glaube, dass ein Geheimnis dahinter steckt, dass Gott wirklich durchbrechen kann, auch auf diesem Berg. Nicht für uns, dass wir sagen können, wow, wir sind die absoluten Gemeinde-Heroes und wir haben es verstanden und alle anderen sind irgendwie noch im Dunkeln unterwegs, sondern weil wir einfach Liebe dafür haben und weil wir einfach erleben wollen, dass Gott mächtig in diese Räume kommt und in diese Gemeinde kommt, mit dir auf Arbeit kommt, in deinen Freundeskreis kommt, dort, wo du hingehst, in die Städte, wo ihr herkommt. Ich möchte gern beten und die Band kann vorkommen, die dürfen uns mit Musik untermalen, mit Lobpreis ermutigen. Und wenn du heute irgendwie merkst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich merke, da ist was, dann würde ich mir einfach wünschen, dass du mit Gott darüber redest und dass du diese Frage, ich weiß nicht, wie es weitergeht, nicht einfach an deinen Nachbarn ranträgst, sondern zuallererst mal zu Gott bringst und sagst, was ist es? Was willst du heute, was ich tue? Was ist die geistliche Welt, die du mir heute öffnen möchtest? Gott, Ich danke dir für diese Chance trotzdem, die wir bekommen von dir, Herr. Und das ist eine Chance. Ich danke dir, dass du uns ermahnst. Und ich danke dir dafür, dass du in mein Leben hineinredest und mir gezeigt hast, Herr, dass da viele Dinge falsch sind, Herr. Und ich weiß auch, Gott, dass ich es von heute und morgen nicht ändern kann. Ich weiß auch, dass meine Kraft begrenzt ist und dass es gar nicht auf meine Kraft ankommt, Herr. Ich weiß, dass dein Wort sagt, dass eine Kraft vom Kreuz ausgeht, Herr. Und Herr, wir wollen wirklich dieses Kreuz, auch wenn es nur ein Symbol ist, was in diesem Raum steht, wir wollen diese Kraft, die du am Kreuz erkämpft hast, die wollen wir annehmen, Herr. Und wir wollen, dass sie unser Leben verändert. Ich will, dass diese Kraft mein Leben verändert, Herr. Ich will, dass nicht nur dieser Vorhang im Tempel zerreißt und, ja, ist er halt zerrissen, sondern ich will, dass dieser Vorhang zerreißt und dass wir Einblicke in deine Welt bekommen, Herr. Jesus, du bist am Kreuz gestorben für alles, was uns trennt. Du bist gestorben am Kreuz für alles, was sich irgendwie so als Brille zwischen uns und dich geschoben hat, Herr. Und trotzdem halten wir das manchmal hoch, Herr. Wir halten es immer wieder hoch, Herr, dass wir diese Brille aufhaben und das nicht sehen können, Herr. Und dabei sagst du, dass du hier bist, Herr. Du bist greifbar nah und wir sind oft so weit entfernt von dir, Herr. Und ich möchte wirklich in diese Lüge auch hineinsprechen, Herr, dass du heute nicht so da warst oder nicht so gewirkt hast, Herr. Du bist immer gleich da, Herr. Und wir sind oft nicht da, Herr. Ich bitte dich wirklich, dass du unser Herz veränderst, dass wir wegkommen von Gemeindeperfektion, von Programmen, von kulturellen Dingen, Herr, von all den Sachen, die man menschlich aufbieten kann, um irgendwie Menschen zu begeistern für dich, Herr, dass wir wirklich anfangen zu sagen, ich fange ab nächste Woche an, nur wegen dir hierher zu kommen. Und auch wenn wir da vielleicht kein zu essen in der ersten Woche haben, weil keiner sich da jetzt irgendwie gedrungen fühlt, das zu tun, Herr. Wir wünschen uns trotzdem, dass es in allererster Linie darum geht, dass du der Mittelpunkt bist, Herr. Und dort, wo andere Mittelpunkte in unser Leben gekommen sind, Herr, mach's uns madig, zeig uns, dass das nichts ist, was trägt, Herr. Dort, wo wir überheblich geworden sind, wo wir hochmütig geworden sind, Herr, bitte ich dich, dass du uns zu Fall bringst, dass du mich zu Fall bringst, Herr. Nicht, weil du drauf stehst, uns irgendwie kaputt zu machen, sondern weil es die einzige Lösung ist, dass wir manchmal umkehren und dass wir einen neuen Blick auf die Dinge erlangen, Herr. Ich danke dir, dass du Liebe bist, Herr, und dass wir sowieso nicht mehr können an Liebe, als du in uns hineingießt, Herr. Und ich wünsche mir, dass die Dinge für uns, die hier passieren, Predigt, Lobpreis, Dienen, Gebet, dass das nicht leere Hüllen bleiben, Herr, wenn es für einige vielleicht von uns leere Hüllen sind und für mich manchmal als sich als leer anfühlt, Herr, sondern dass das wieder lebendige Zeiten werden, weil wir uns wirklich vor Augen führen, dass es deine Zeiten sind. Danke, dass du neu machen möchtest und ich danke dir für diese geistliche Welt, Herr, dass wir dort hineingucken dürfen und dass wir die irdische liegen lassen dürfen. Auch wenn wir die nicht wirklich liegen lassen, Herr, weil die uns begleitet, aber danke, dass wir was haben, eine Aufgabe, die wir zur Seite legen können und uns ein neues Blatt, eine neue Aufgabe geben lassen können, Herr, wo du uns belohnen wirst, Herr. Und ich will die geistliche Welt sehen, Herr. Ich will sehen, was du tust, wie du im Raum umhergehst, Herr, wie du im Lobpreis deines Volkes wohnst, was das bedeutet, Herr. Und ich will sehen, Herr, dass du tatsächlich unser Leben anzündest als Licht, Herr, für die Dunkelheit. Dass wir nicht nur einfach in dunkle Straßen gehen und die fühlen sich nicht mal so angsteinflößend ein, sondern dass wir wirklich dieser geistlichen Welt begegnen, weil du in uns Licht bist, Herr. Und dass dort, wo wir hinkommen, der Teufel mit Anklage, mit Neid, mit Missgunst, mit all dem Zeug, was einfach ekelhaft ist, Herr, dass er fliehen muss, Herr. Jesus, du bist groß und du bist wirklich der, warum wir hier sind, Herr. Wir wollen dich wirklich erheben über dieser Gemeinde, über diesem Ort, über jedem Einzelnen, der heute hier ist, Herr. Berühr du unser Herzen, Herr, und lass uns wirklich umkehren, wenn Umkehr nötig ist, Herr. Zeig uns, wo Buße in unserem Leben nötig ist und lass das Wort da, wenn es irgendwie komisch sich anfühlt, lass es lebendig werden in uns, Herr. Lass uns umkehren von unseren menschlichen Wegen hin zu deinen göttlichen Wegen, Herr. Amen.